Nun, zunächst sollte ich erklären, aus welcher Perspektive ich hier spreche. Ich bin Kunsthistoriker. Ich denke, von uns gibt es hier im Programm nicht viele oder sogar keinen außer mir. Und es ist natürlich toll, interdisziplinäre Ansätze zu haben. Aber ich bin sogar noch schlimmer als ein Kunsthistoriker. Ich bin nämlich ein modernistischer Kunsthistoriker und beschäftige mich insbesondere mit der arabischen und der iranischen Welt. Letztendlich ist es wohl in Ordnung, ein Kunsthistoriker der Moderne zu sein, denn ich werde zumindest indirekt über ein bestimmtes Schuldgefühl hinsichtlich der Moderne sprechen. Ich werde über eine weitere Eroberung sprechen als die der künstlerischen Identität, und das ist die Eroberung künstlerischen Territoriums, verankert sowohl in wie auch gegen die Moderne. Und um es einfach zu machen, werde ich die Hijaz-Bahn nehmen als unbewusste Hypothese für dieses Gebiet, zu dem wir bei dieser Herausforderung Veranstaltungen eingeladen sind. Ein libanesischer Maler und Schriftsteller. Hier ist Gibran Tarazi. Wir sehen ihn in seiner Jugend, in den 1950ern und 60ern, im elterlichen Geschäft. Scheinbar sehr glücklich. Wie er Jean-Paul Sartre liest, in dem orangenen und grünen Licht der Farbglaslampen, die den ganzen Tag über seinem Kopf leuchteten. Aber in Wirklichkeit kämpft er bereits mit sich und seinem Schicksal als Kunsthandwerker in den Fußstapfen des Vaters und versucht, einen Ausweg aus dem Handwerk zu finden, um Schriftsteller oder Künstler zu werden. Dies bedeutete für ihn, seine Abstammungslinie der Familie Tarazi zu überschreiten und aufzugeben, um Gibran zu werden. Im Roman, den er 1978 verfasste, Le Pressoir à Olive, verdammt er seine eigenen Wurzeln und den Souk aufs Schärfste als einen Ort der Entfremdung, dargestellt als ein irrationales Labyrinth. Das ist eine Gruppe von 4 Bildern, die Tarazi Ende der 90er Jahre gemalt hat. Aber die Frage ist, ob einige seiner späteren Bilderserien die Idee des Labyrinths zu reproduzieren suchen, scheinbar abstrakt, geometrisch schwindelerregend, unverdaubar, um diese Entfremdung des Labyrinths zu exorzieren. Diese Bilderserie aus Beirut Ende der 1990er entstand, oder der kreative Prozess dieser Bilderserie entstand bereits während des Konfliktes der 1970er Jahre, fast wie eine Art Flucht, ein Überleben der Erfahrungen des Krieges. Die Tarazis waren in mehr als 4 Generationen Antiquitätenhändler, Raumausstatter und Innenausstatter, die sich vom Exil aus nach oben arbeiteten, von der Flucht hin zur Utopie. Und sie hinterließen klingende Spuren im 19. und 20. Jahrhundert, fast gleichzeitig mit der Entwicklung der osmanischen Eisenbahnen. Von Damaskus, symbolisiert hier von der tragischen Flucht im Jahr 1860, die ein unauslöschlicher Fleck blieb, nach Jerusalem, symbolisiert vom Tor von Jaffa, das später im 19. Jahrhundert zum natürlichen Ansiedlungsort für das Familiengeschäft wurde, und dann weiter nach Rabat, wo der Lebensatem der Unabhängigkeit 1956 mit seinen bittersüßen Folgen zu spüren war. Und schließlich Beirut, der kosmopolitische Traum der 1960er Jahre und das Baalbek-Festival und so weiter. Straßengeschäfte. Hier sieht man die Tarazi-Straße und die Souk-Geschäfte in Beirut. Oben und unten Bilder aus Jerusalem, ein Bild aus Jerusalem. Ein gebiet- und grenzüberschreitendes Netzwerk von Städten in dem Streben nach einem östlichen Reich. Ein Reich von uns und nicht mehr ein Reich der anderen. Das nationales und transnationales Verband, den Euphrat mit dem Mittelmeer verband. Bagdad zum Beispiel war ein wichtiger Zwischenhalt der Hijaz-Bahn, aber vermutlich weniger angebunden in der Tarazi-Galaxie, weniger verbunden in Bezug auf transarabischen Transport von Handwerk, von Handel und Waren als beispielsweise Damaskus, Jerusalem, Beirut und Kairo. Städte, die mit den nebeneinander liegenden Bahnlinien Stadtgefüge woben, wie geometrische Figuren auf einer Landkarte oder wie ein heiliger Tempel im Himmel. Das waren die Städte, die Urgroßvater Dimitri Tarazi auswählte als Orte für seine 4 Handwerksgeschäfte, die er seinen 16 Kindern hinterlassen wollte. Gibrans Großvater übernahm das Geschäft in Damaskus, wo Gibran auch geboren wurde. Aber sein Vater beschloss dann im Jahr 1946, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, das familiäre Know-how nach Rabat zu exportieren. Dies waren die goldenen Jahre der Bildung für Gibran, in denen er lernte, in den Gassen der Stadt durch die Fenster zu schauen, um zu sehen, was die Handwerker dort taten, und eine grundlegende Entdeckung machte, nämlich den Zusammenprall zwischen der alten und der modernen Stadt. Ein Spannungsfeld, das immer im Zentrum seiner literarischen und malerischen Erkundungen bleiben sollte. Ein Zeugnis nicht nur für die urbane und ökonomische Entwicklung durch das Handwerk, sondern auch Zeugnis der Übergangszeit, in der der Osten nicht länger vom Westen erträumt wurde, sondern dank der Expansion des Eisenbahnnetzes zum vom Osten geträumten Osten wurde. So dehnte sich nicht nur die physische Infrastruktur durch die Verbindung von Häfen und Straßen aus, sondern auch der allegorische Raum zwischen Beirut, Damaskus und Aleppo, alle durch die Eisenbahnen verbunden. Mit dieser Vernetzung ging allerorts auch eine Neustrukturierung des Raumes einher. Alte Mauern, Türme und alte Häuser wurden abgerissen, um Platz zu machen für neue Durchgangsrouten. Plätze und öffentliche Räume wurden neu angelegt und die Souks wurden oft in Ladenzeilen entlang einer Fußgängerzone umgewandelt. Ein Zeichen zunehmender europäischer Sitten und Standards, die in den Pavillons der orientalischen Länder bei den Weltausstellungen in kolonialen Großstädten übertriebene Äquivalente fanden. Hier weise ich auf Zeynep Çelik's neues Buch hin, Displaying Orient. Der westliche Traum des Ostens scheint eine gewisse Hartnäckigkeit aufzuweisen, paradoxerweise basierend auf wirtschaftlichem und infrastrukturellem Wachstum im Osten. In seinem Künstlertagebuch und seinen Gemälden fragt sich Tarazi, ob, ich zitiere, die Dynastien des Ostens nicht einfach dahinbröselten wie Lehmmauern im Wandel der Jahreszeiten, Ende des Zitats, und experimentierte mit den Motiven Mauer, Decke, Garten, Labyrinth und vermutlich auch Eisenbahnen in seinen Gemälden. Hier kommt das Kayem Nayem, eine universelle Struktur von 4 Rechtecken, die in Form eines Quadrats angeordnet sind, das faszinierende Dilemma der alten und der neuen Stadt wieder aufleben zu lassen. Es bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Öffnungen und Schließungen, Winkeln und Diagonalen, sibyllinischen Netzwerken und ummauerten Zufluchtsorten. Ein abstraktes Kaleidoskop von Seide, Leder, Kommode, Lampe, Stühlen, Mosaiken, Glas und Einlegearbeiten, das mit den Bahnen unterwegs war. Ein Hologramm der großen wirtschaftlichen Knotenpunkte des Nahen Ostens und Nordafrika seit dem 19. Jahrhundert, als syrische Kunst in Marokko produziert und marokkanische Kunst im Libanon hergestellt wurde und so weiter. Eine weitere von der Eisenbahn getriebene Aktivität der Tarasi-Dynastie war, dass sie zum ersten Massenhersteller von Postkarten von den genannten Städten wurden. Von Dimitri Tarasi und Son und später auch von Andri Tersis und Son produzierten Postkartenserien waren städtische und ländliche Ansichten bei Touristen und Sammlern besonders beliebt und zogen die meisten Blicke auf sich. Sie präsentierten die Hauptattraktionen von Beirut, Damaskus und Jerusalem, aber auch von weniger bekannten archäologischen Städten wie Tripolis, Palmyra, Jaffa, Smyrna, Baalbek und kleineren Städten und Dörfern. Hier zum Beispiel sehen wir mindestens 4 verschiedene Ansichten des Olivenbergs in Jerusalem. Die zeigen, dass es unmöglich ist, ein Bild oder eine perfekte Landschaft auszudrücken, wenn man sich nicht bewegt. Die visuelle Aufnahme impliziert Bewegung und Reise. Möglicherweise mit dem Zug. Diese Landschaftspostkarten sind insofern besonders interessant, als sie Raum für eine Debatte schaffen, mit Raum für eine Interaktion mit Elias Sanbar, der die Rolle der Fotografie im Palästina des 19. Jahrhunderts beschreibt. Er spricht über gestellte Fotografie, Tricks, die der britische Kolonialherr und der Fotograf nutzte, in der visuellen und symbolischen Formung eines idealisierten, heiligen Landes, das das Verschwinden der Palästinenser selbst von diesem Bild bedingt. Nehmen wir das Beispiel dieser äußerst romantisierten, fantastischen oder fetischistischen Landschaft. Eine visuelle Ware mit hohem Tauschwert, wenn das Klischee denn weich genug ist, um es vom Foto auf Gravur oder Stich oder von illustrierten Büchern auf Gravurplatten zu übertragen. Eine Fotografie von Frank Mason Good, aktiver Reporter im Orient des 19. Jahrhunderts und Mitglied der ehrenwerten London Photographic Society und Unterstützer der präraphaelitischen ästhetischen Linse. Er reiste zum Fotografieren an Orte wie Ägypten, Konstantinopel und auch ins Heilige Land Palästina, wo ein Baum zur Legende wird, als Ergebnis von subtilem Arrangement und geschickter Dramatisierung, um als Baum präsentiert zu werden, wo Judas sich erhängte. Dieses Bild wurde in einem Album mit dem Titel The Life of Christ abgedruckt. Die osmanischen Eisenbahnen waren ebenfalls Vektoren für diese Art der kolonialen Bildkultur, die auf Landnutzung und Scheinbildern beruhte. Kommen wir nun aber zurück zu den von der Familie Tarasi produzierten Postkarten. Als Beispiel die vielen Ansichten des Olivenbaums. Was beachtenswert ist, wir haben hier weniger eine flüchtige Landschaftsdarstellung, noch eine durchdringende Bildszene. Aber auch keine Luftaufnahme, die beabsichtigt, perfekte, klare Linien zu ziehen. Wir befinden uns auch nicht am Boden und auch nicht oben am Horizont, sondern irgendwie irgendwo dazwischen, was uns die Möglichkeit einer subjektiven Wahrnehmung der Landschaft bietet, die manchmal einen Palästinenser im Vordergrund zeigt, der bereit ist, das Land, die Landschaft als menschlichen Leuchtturm zu umarmen. Und wir verlassen uns auf die Position des Bildbetrachters, uns selbst. Wir haben hier die Möglichkeit der subjektivierenden Sicht. Ganz ähnlich wie eine Vogelperspektive, die basiert auf der Dialektik des Stadtinneren und Äußeren und auch auf der Phänomenologie von Geschwindigkeit und Industrialisierung. Und es gäbe kein besseres Symbol dafür als die Eisenbahnen. Wechseln wir nun von der Vogelperspektive der Eisenbahn zur Luftansicht aus dem Flugzeug. In der Post-Eisenbahn-Periode verkörperte der irakische Vater der Dokumentarfotografie, Latif Al-Ani, Das Grundsätzliche der Dokumentarfotografie, in dem er Bodenfotografie und Luftaufnahmen kombinierte. Dies war ermöglicht durch seine Arbeit bei einer Ölfirma. Latif sehen wir hier links im Flugzeug und rechts ist eine deutsche Landschaft. Wird die flüchtige Ähnlichkeit dieser beiden Fotos, zwischen denen 4 Jahre liegen, nämlich links der Al-Sahra-Kreisverkehr in Bagdads Khadimir, Aufnahme aus 1961, und rechts haben wir den Alexanderplatz in Berlin, die Aufnahme aus dem Jahr 1965, ist nun diese flüchtige Ähnlichkeit dadurch akzentuiert, ist dieses Déjà-vu bedingt dadurch, dass beide Aufnahmen von oben gemacht wurden? Ist es Zufall, ein Wimpernschlag oder die ästhetische Homogenisierung als Hinterlassenschaft der Schwarz-Weiß-Fotografie? Oder, noch besser, zeigt sich hier die Dynamik der Präglobalisierung, zumindest seit dem Bau der Bagdad-Bahn Anfang des 20. Jahrhunderts, die ja auch eine wichtige Rolle beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs spielte? Als Symbol des irakischen, panarabischen oder sogar interkontinentalen Kosmopolitanismus war Latif al-Ani ein würdiger Erbe von Evliya Çelebi, dem großen osmanischen Reisenden des 17. Jahrhunderts, und auch von Ahmed Zaki, einem ägyptischen Gelehrten, der ergreifende Geschichten über einen Orientalen schrieb, der durch die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 wanderte. Al-Anis starkes Interesse an der Koexistenz von Neu und Alt scheint ein Echo auf den Ansatz eines zeitgenössischen visuellen Künstlers Djawad Salim zu sein. Als Meister der fotografischen Komposition produzierte Latif architektonische Perspektiven und akrobatische Blickwinkel, die harmonische und fast perfekte geometrische Linien bildeten. Sein kaleidoskopisches Auge schien der Architektur die Rolle einer Schnittstelle zwischen der archäologischen Sicht und der modernen Sicht zuzuweisen. Al-Anis Linse betont diese formalen Strukturen, diese in Serie produzierenden Strukturen und stellt Architektur und Design mit einer minimalistischen oder gar futuristischen Ästhetik dar, wie zum Beispiel in den unendlichen Reihen identischer neuer Häuser im Bezirk Yarmouk in Bagdad, um sie besser den heiligen Toren archäologischer Fundorte oder alten Häusern gegenüberstellen zu können, ohne die scheinbare Ordnung von Accra in Nineveh. Manchmal wird alt und neu auch in Wirklichkeit einander gegenübergestellt, im selben Bild, wie im Bild links der Schurzerstraße, wo zwei vollkommen anachronistische Stilrichtungen nebeneinander stehen. Die Mirjan-Moschee aus dem 14. Jahrhundert und auf der rechten Seite der linken Fotografie der weiße, zylindrisch gebaute Aboud-Tower. Hier in der Mitte des linken Fotos, der von den avantgardistischen Architekten Abdullah Ihsan Kamil und Rifat Shadirji im Jahr 1955 entworfen wurde. Diese neue Ästhetik, die sowohl Anleihen vom Bauhaus und von Le Corbusier zeigt, findet sich auch in den Wohnblocks, die nach und nach auf beiden Seiten des Tigris gebaut wurden. Als die Stadt sich langsam über den Fluss und seine jahrtausendealte Geschichte erhob. Sie sehen hier diese modernen Gebäude auf der rechten Seite des Fotos rechts entlang des Tigris. Al-Ani dokumentierte beide großen Arbeiten an den Flussufern und die Ambition dieser avantgardistischen Architekten, eine wahre, neu mundartliche Sprache zu finden. Die Eisenbahnbegegnungen irakischer Künstler und Architekten wie Mohammed Makir, Djawad Salim mit deutschen und amerikanischen Architekten Walter Gropius und Frank Lloyd Wright verdienen weiteres und detaillierteres Studium. Hier sehen wir Mohammed Makir und Frank Lloyd Wright in Diskussion vertieft in Bagdad. Als Schlussfolgerung möchte ich noch einmal die Bedingungen betonen, in denen meines Erachtens nach Künstler und auch Aktivisten wie Tarazi oder auch Latif al-Ani mich inspiriert haben, die kosmopolitische Multikulturalität ihr entgegenzutreten. Angesichts der semantischen und politischen Armut des Multikulturellen basiert das Wort kosmopolitisch auf Kosmos, dem Univers, und Polis, der Stadt, oder Polites, dem Bürger. Der Kosmopolit oder das Kosmopolitische repräsentiert das konkrete Hiersein und das Dortsein, das Feiern einer Welt ohne Grenzen, aber mit dem geheimen Traum, das Vaterland, das Heimatland auch an anderen Orten als bei sich selbst zu finden. Das Multikulturelle nährt sich von Geschichten und Ideen, wohingegen das Kosmopolitische das Gay Savoir kultiviert, dieses Puzzle an heterogenem Wissen, das resultiert in eine Reihe geometrischer Figuren, wo man eine Bibliothek de Babel installieren sollte. Die Kunst, in diesen geheimen Geometrien zu lesen, im Café oder auch in entfernten Spiralen von Ort zu Ort, von Konturen nach außen. Zusammenfassend kann man sagen, das Multikulturelle ist das oder der die Welt zu seiner Heimat macht, wohingegen der Kosmopolit auf der anderen Seite seine Stadt zur Welt macht. Der Kosmopolit ist derjenige, der aktiviert, der misst die Distanz von Nähe und Entfernung. Der Kosmopolit identifiziert sich mit kosmopolitischen Bildern eines Films von Tariq Teguia, ein algerischer Filmemacher. Sein letzter Film Revolution und Zensch aus dem Jahr 2013, wo Tariq Teguia auf ganz eigene Weise eine Linie zieht zwischen Algerien, Griechenland, dem Libanon, Irak, den Vereinigten Staaten und dem Kalifat Abbasid. Oder ein anderes Szenario, ein Film, der nicht geschrieben wurde, von Pasolini. Es geht um das Leben von St. Paul. Eine anachronistische Darstellung in modernen Städten wie New York, Paris und Rom. Und um der Kosmopolit muss also das Risiko eingehen, nach einer langen Reise aufzuwachen in einem Land des Déjà-vus. In einem Land oder einer Stadt aufzuwachen, die er bereits besucht hat. Und ich denke, damit kommen wir wieder zurück auf die Eisenbahn und nicht so sehr auf das Flugzeug. Ich danke Ihnen.